Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Private Equity Podcasts Impact rund um das Thema Private Equity, wie der Name schon sagt. Mit dabei habe ich wieder den Chris und heute wird es ganz spannend, weil da drehen wir die Rollen mal um. Heute ist Chris der Fachmann, weil heute geht es um das Thema Fußball
genau. Und Private Equity. Bin ich mal gespannt, was ich als Fachmann, als vermeintlicher Fachmann sagen kann. Genau.
Herzlich willkommen bei Impact, dem Private Equity Podcast der Beratungslounge. Bei uns bekommst du alles, vom Hintergrundwissen zur Anlageklasse Private Equity, über News und Unternehmensrecherchen bis hin zu spannenden Experteninterviews.
Ja, dieses Mal wollen wir uns ja um das Thema, was ja in den letzten Wochen durch die Presse gegangen ist, Private Equity und der Sport hier im Speziellen, über den geplanten Einstieg von Private Equity Investoren bei der DFL unterhalten. Und ich glaube, Chris, gerade beim Thema Fußball bist du ja der absolute Experte. Was kannst du denn näher allgemein erstmal zu dem Thema sagen?
Naja, die DFL ist der Meinung, dass sie mehr Geld bräuchte, zum Beispiel um ihr Auslandsgeschäft anzuschieben und auch die Medienerlöse zu erhöhen. Und um das alles zu machen, benötigt die DFL mehr Geld. Und dann ist das Klassische, was wir schon in den ersten Folgen dieses Podcasts behandelt haben. Wie kommt ein Unternehmen, und die DFL ist ja nichts anderes als eigentlich als ein Unternehmen, wie kommt ein Unternehmen zu mehr Geld? Also da gibt es ja die klassische Variante eben, dass man zur Bank geht und sich da Geld holt. Oder eben auch zum Beispiel eben von Private Equity Firmen sich Geld und auch eben ja Sachverstand holt. Und ja, das ist die DFL jetzt angegangen oder wollte das angehen, muss man ja jetzt sagen. Hat eine Abstimmung durchgeführt unter allen Vereinen und nötigt, damit sie das Mandat dazu erhält für weitere Verhandlungen mit Private Equity Firmen, war eben die absolute Mehrheit. Und die kam nur äußerst knapp zustande. Und das war auch der Vorwurf mit der mangelnden Transparenz, weil sie haben nur mit einer Stimme die absolute Mehrheit bekommen. Und der Herr Kind, seines Zeichen Vorstandsvorsitzender von Hannover 96, wurde von dem Verein angewiesen, eben dagegen zu stimmen. Und ihm wird also unterstellt, dass er dafür gestimmt hat. Und da das Ganze keine freie Abstimmung war es, aber dadurch, dass es eben eine geheime Abstimmung war, weiß man eben nicht, ob er gegen seinen eigenen Verein gehandelt hat oder eben nicht. Und da sind wir dann auch schon mittendrin in dieser 50-1 Diskussion, 50+1 Diskussion. Und warum gab es überhaupt eine geheime Abstimmung? Ursprünglich war tatsächlich eine nicht geheime Abstimmung angesetzt und dann hat einer den Antrag gestellt und dem wurde dann auch einfach zugestimmt. Also ja, jetzt sind wir schon mittendrin in dem Thema. Mangelnde Transparenz ist eben bei der DFL auch immer ganz groß geschrieben.
Ja, also waren dann alle Erst- und Zweitliga-Vereine, die praktisch stimmenberechtigt waren sozusagen.
Ganz genau, ja, ganz genau. Ja.
Als Zweitligist der Schalke interessiert mich das natürlich.
Ist das für dich auch also eigentlich wichtig, ja, genau.
Genau, also insofern definitiv interessant. Du hattest es eben angesprochen, Private Equity ist natürlich immer Thema, wenn Geld gesucht wird. Und ich glaube, dass es ist in der Vergangenheit auch in dem Bereich ja schon Deals gab. Also es ist ja so, dass die RWB beispielsweise seinerzeit auch investiert war, als der Deal mit der Formel 1 stattgefunden hat. Also da ist ja CVC damals auch schon eingestiegen und da haben die Anleger der RWB damals richtig gut Profite machen können über die Jahre, wo praktisch CVC dann bei der Formel 1 investiert war. Und der Exit, der ist ja damals auch sehr erfolgreich dran gelaufen. Aber das nur als Beispiel, genau.
Ja, und da du gerade den Namen CVC ansprichst, also CVC war dann eigentlich als der letzte Verhandlungspartner dann noch im Rennen für die DFL. Es gab einige potenzielle Investoren. Einer wäre Blackstone gewesen. Das ist vielen, die sich für Finanzen interessieren, auch ein Begriff, die sich dann aber tatsächlich aufgrund der massiven Fanproteste wohl zurückgezogen haben, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf. Und dann war eben nur dieses CVC übrig, die du gerade erwähnt hast. Und die waren ja nicht nur, oder? Ja, die waren in der Formel 1 eben aktiv und wie du sagtest, hatten die wohl einen sehr, sehr erfolgreichen Exit. Bei der Formel 1, die sind noch bei vielen anderen Sportarten investiert. Wenn wir uns jetzt nur auf den Fußball konzentrieren, ist das einfach ja auch interessant zu wissen, dass die tatsächlich auch in der spanischen und in der französischen, sagen wir mal ersten Liga, also in La Ligue 1 La Liga investiert sind Und da kann es natürlich auch irgendwo zu Interessenskonflikten kommen, wenn man auf einmal in drei europäischen Top-Ligen investiert ist.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, das, was der deutsche Fußball auch sagt, dass man halt immer weniger wettbewerbsfähig wird oder wenn halt das Geld fehlt von solchen Top-Investoren, die halt, gerade auch England, das ist ja, glaube ich, auch so ein Beispiel, wo halt viel mehr Geld ist. Klar, aber auf der anderen Seite, aus Fansicht, ist es natürlich auch zu verstehen, dass man da sagt, wenn alles kommerzialisiert wird, dann bleibt irgendwo der Fan vielleicht nachher auf der Strecke, weil wir halt nicht mehr klassisch, wie man es von früher noch kennt, WDR2 bei uns, die Samstagskonferenz mit zig Spielen parallel halt hat, sondern weil jedes Spiel irgendwo dann Richtung einen eigenen Termin praktisch bekommt, ne? Das, was halt alles auseinanderreißt.
Genau, das ist ja, die Spieltage sind ja dank Premiere oder Sky, wie auch immer, durch die ganzen Pay-TV-Sender und The Zone ja schon zerrissen genug. Und das ist tatsächlich ein großer Kritikpunkt an der Sache, dass eben wir Fans einfach Angst haben, dass die Spieltage dann für die Investoren noch weiter zerstückelt werden, damit eben noch mehr Geld daraus gemacht werden kann. Und eben einfach diese generelle Eventisierung von diesem allem. Die DFL selber sagt dazu, dass sie selber die sogenannte Spieltagshoheit behalten wird. Das sind für sie wohl ausgemachte rote Linien, sprich die DFL wird weiterhin bestimmen, wann und wie eben gespielt wird. Aber sind wir ehrlich, das, was da mit CVC geplant ist, das ist ein Vertrag über 20 Jahre. Ich glaube, da muss man schon sehr naiv sein, wenn man denkt, dass die DFL das wirklich über diese 20 Jahre durchzieht und sich nicht von CVC irgendwo hin drängen lässt. Also ja, ich glaube, das müsste man wirklich mit Blut unterschreiben, dass das wirklich dann so bleiben würde, weil ja, jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, der weiß, dass ja Investoren natürlich auch einflüstern mit ihren Lobbyisten dann teilweise oder auch direkt. Und ja, deswegen ist davon auszugehen, eben, dass es da zu einer weiteren Spieltagszerstückelung kommen würde. Und das wollen die Fans nicht.
Ja. Ist ja auch das klassische Private Equity, natürlich, das ist ja auch mal das, was gesagt wird, dass es halt anders ist als klassische Bankenkredite, dass sie natürlich in irgendwas investieren mit Geldern, um natürlich Mehrwerte zu schaffen. Das ist sicherlich der erste, also für alle. Aber natürlich gelingt sowas halt auch nur nach eigenen Vorstellungen, indem man halt auch Mitspracherechte in gewissen Bereichen erhält. So ist es ja klassisch, dass man sagt, okay, neben dem Management, wir kaufen uns in die Firma ein und bringen sie halt nach vorne. Und da hat ein Private Equity Fonds in der Regel immer Mitspracherecht. Von daher. Ja, aber du hast die Folge auch super vorbereitet. Ich glaube, wir haben auch noch Zuschauer- oder Zuhörerfragen bekommen, ne?
Genau, ja, das stimmt. Also zuerst mal haben wir direkt einen weiblichen Fan. Interessant ist auch lustigerweise, dass du ja Schalke-Fan bist und die Zuhörerfragen, die wir bekommen haben, sind ausnahmslos von zwei Schalker-Fans, von zwei Dortmund-Fans. Und ich weiß nicht, ob das jetzt automatisch gegen dich ging, aber nein, das glaube ich
jetzt. Bin ich mal gespannt, was denn die Borussen
nicht, so aber zu sagen. Dann hören wir jetzt erstmal in die Frage rein. Also jetzt kommt mal die erste Frage.
Hallo ihr zwei, mein Name ist Anja und ich komme aus Stuttgart. Und die Frage, die mich eigentlich beschäftigt, so als Dortmund-Fan, könnt ihr mir gar nicht beantworten. Denn ich frage mich eigentlich, was genau nutzen wir denn jetzt als Ausrede, wenn es keine Spielunterbrechungen mehr gibt und keine Tennisbälle mehr fliegen? Müssen wir dann tatsächlich zugeben, dass wir einfach schlecht spielen? Ich weiß es nicht. Aber zurück zum eigentlichen Thema, hier sind meine Fragen. Hallo ihr Fußballexperten. Also mich würde mal interessieren, wie das Ganze denn jetzt weitergeht. Jetzt ist ja der Deal erstmal vom Tisch, aber ist es tatsächlich eine endgültige Entscheidung oder wird das Thema gegebenenfalls wieder aufkommen?
Ja, Anja, das mit den Spielunterbrechungen ist natürlich eine super Frage. Aus Schalker Sicht sollten wir uns da sicherlich auch mal irgendwas einfallen lassen. Ich glaube, da fliegen deutlich zu wenig Bälle so gesehen oder sind geflogen. Aber zu deiner eigentlichen Frage, ob das Thema vom Tisch ist. Also ich glaube schon, dass man momentan das Thema erstmal abhaken kann. Das wird sicherlich in dieser Saison kein Thema mehr sein. Meine Meinung, mal gucken, was Chris gleich sagt, aber ist, dass das Thema wahrscheinlich gerade dann, wenn halt die deutschen Fußballmannschaften im europäischen Wettbewerb anfangen, schlechter abzuschneiden, weil einfach das Geld fehlt, um wirklich dann die Top-Spieler kaufen zu können, dass das dann irgendwann wieder in die Diskussion kommen wird. Chris, wie siehst du das?
ganz klar so wie du. Also das Thema ist jetzt vorläufig vom Tisch und wird mit Sicherheit in 2 Jahren oder auch in 3 Jahren erst wieder auf den Tisch kommen. Dann ist nur zu hoffen, dass man das Ganze ein bisschen sorgfältiger angeht und mit mehr Transparenz und dass man dann hofft, dass man aus den jetzigen Fehlern gelernt hat. Aber kommen wird das Thema auf alle Fälle.
Ja, ich denke, das ist aber auch das Hauptproblem, was wir haben oder gehabt haben. Einfach, dass man im Vorfeld viel zu wenig die Fans halt mit eingebunden hat. Und ich glaube, wenn man da mehr den Dialog gesucht hätte und das Ganze transparenter, wie du gerade schon sagst, gemacht hätte, dann hätte es vielleicht auch anders ausgehen können, ja.
Genau, das ist zum Schluss, ist es ja nur eine Blackbox. Die DFL spricht zwar von den roten Linien, aber inwieweit die wirklich garantiert sind und so weiter, das ist ja alles, steht alles in den Sternen. Und von der Abstimmung, ja, da reden wir ja erstmal gar nicht drüber.
Genau. Anja hatte noch eine zweite Frage.
Und als zweite Frage würde mich noch interessieren, ich als Fußballfan finde es natürlich No-Go, dass da Investoren einsteigen wollen. Aber wenn man jetzt mal eine unparteiische Meinung nimmt, ist es denn tatsächlich nur schlecht oder gibt es auch Vorteile, die ich vielleicht mit meiner Vereinsbrille im Moment nicht sehe? Ich danke euch.
Ja, Anja, ich sehe das genauso wie du. Als Fußballfan ist das Ganze eigentlich ein No-Go, wobei man sich da natürlich als Dortmund-Fan auch nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen darf, weil ihr ja auch schon Fremdkapital eingesammelt habt. Gut, das geht mir als VfB-Fan eigentlich nicht anders jetzt mit Porsche und so weiter, aber letztendlich sprechen wir da doch was anderes mit der DFL. Und unparteiisch betrachtet, ist es nur schlecht oder gibt es auch Vorteile? Wenn wir den Fußball weiter so sehen wollen, wie wir ihn bisher sehen, dann sehe ich persönlich eigentlich wenig Vorteile, bis eigentlich gar keine. Wenn man jetzt natürlich will, dass die ganzen bekannten internationalen Stars, oder nicht die ganzen, aber wenn ein paar internationale Top-Spieler auch in der Bundesliga spielen sollen, dann wird daran wohl kein Weg vorbeiführen. Aber ja, brauchen wir das oder können wir auch einfach sagen, ne, die Bundesliga spielt halt in der Champions League in Zukunft nicht mehr ganz vorne mit. Aber wir sind trotzdem froh über unsere deutsche Fußballliga und über die Bundesliga und ja, haben halt dann innerhalb Deutschlands einfach einen spannenden Wettbewerb. Ja, also von dem her so ein bisschen gemischt das Ganze. Oder Micha, wie siehst du das?
Sehe ich auch so. Also ich sehe es nicht. Also es wird ja immer gesagt, dass jetzt beispielsweise durch den Wechsel von Ronaldo Richtung Saudi-Arabien, dass die Liga jetzt deutlich aufgewertet wurde. Also keine Ahnung, also mich als Fan interessiert das überhaupt nicht, wie die am Wochenende jetzt gespielt haben oder nicht gespielt haben.
Genau.
Klar, super Fußballer, kann man natürlich sich viele Videos auch über die sozialen Medien oder sowas anschauen, aber im Endeffekt ist das jetzt deswegen trotzdem keine Liga, die ich deswegen verfolge. Also das Gleiche auch mit Messi beispielsweise in den USA. Klar, für hiesige Verhältnisse, also für die dortigen Verhältnisse, sind das natürlich Events oder werden die Spieler gehypt. Man hat es ja auch jetzt beim Super Bowl gesehen, also das sind halt Medienereignisse, größte Sportereignis der Welt. Da sind halt Summen, die da, wenn man alleine jetzt dort werben wollte, nicht, dass wir das jetzt schon mal versucht hätten, aber das sind halt Millionen, die dort gezahlt werden, einfach um einen kleinen Sendeplatz zu bekommen, weil die halbe Welt schaut halt den Super Bowl. Ne? Also das sind, aber da wird es dann hinlaufen, ne? Wenn man dann Investoren reinholt. Ne?
Ja. Und ich meine, die Bundesliga ist ja schon bekannt in der Welt. Die arabische Liga war das jetzt nicht, die amerikanische Liga auch nicht unbedingt, aber mit solchen Stars gerät da zumindest mehr Fokus drauf und es wird dann mehr gesehen und mehr verkauft und dadurch auch wieder mehr Werbung erlöst und es kommt mehr Geld rein, ganz klar. Aber ja, wegen mir, also ich brauche keinen Ronaldo hier, der in Deutschland spielt. Also ich kann auch ohne Stars oder ohne internationale Topstars Fußball gucken.
Das sagt der Stuttgarter, der auf dem 3. Platz steht, alles klar.
Bei uns spielen keine internationalen Topstars.
Noch nicht, aber dann spielen sie nicht mehr bei euch. Gucken wir mal.
Oder so, genau. Aber ich meine, wenn CVC einsteigt und so weiter, also wenn es so Investoren gibt, dann kann man in Zukunft auch über TikTok und diese ganzen Geschichten, die ich gar nicht kenne, kann man dann wahrscheinlich auch Fußball gucken. Also das wäre dann schon vielleicht ein kleiner Vorteil für die nächste Generation.
Ja. Gut, wir hatten, glaube ich, noch eine Frage, Chris.
Ja, genau. Hier, Anders, wie war denn deine Frage?
Ja, und hier ist Anders aus Leipzig, ein Borusse mit schwarz-gelben Wurzeln und Fußballfan aus Leidenschaft, mit 2 Fragen. Und zwar der ersten: CVC verfolgt welches Ziel genau mit ihrem Einsatz dort beim DFL oder bei der DFL?
Ja, Anders, das ist natürlich auch eine gute Frage, auch wenn die von der ja schon eingereicht wurde bei uns, bevor der Deal geplatzt ist. Grundsätzlich hatten wir jetzt im Verlauf auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, ist natürlich das Ziel eines Private Equity Investors, Geld zu machen, definitiv. Verschiedene neue Sachen vielleicht mit einfließen zu lassen. CVC, wie gesagt, hat auch schon Erfahrungen durch den Einstieg halt bei anderen Ligen, aber auch in anderen Sportarten. Wir sprachen vorhin über die Formel 1. Und da ist halt schon sozusagen unter Beweis gestellt worden, dass die schon sehr gut verstehen, wie man diese Vermarktung halt einfach weiter vorantreibt und den Wert eines Unternehmens, in dem Fall halt die DFL, noch weiter steigern kann. Klar, und dann natürlich auch mehr Geld da ist, um was ja dann an die Vereine praktisch verteilt werden soll, um dann praktisch noch mehr Geld für die Liga bereitzuhalten. Genau.
Genau, also es geht auch grundsätzlich darum, CVC würde 1 Milliarde Euro bereitstellen für 20 Jahre und erwartet dafür eben mindestens 8% der Medienerlöse. Das ist das, was letztendlich dabei rauskommen soll. Ja, ich persönlich glaube nicht, dass das alleinige Ziel ist, weil für 8% Rendite kann ich mein Geld auch risikoärmer anlegen und auch geräuschloser anlegen. Von dem her wird es damit sicher noch andere Absprachen geben, die entweder mehr garantieren oder dass da noch aus anderen Quellen Geld zuläuft. Aber das ist alles schwer zu sagen. Also die wollen sicherlich irgendwelche Synergieeffekte nutzen. Wie gesagt, die haben auch Anteile an La Liga und League 1, also der französischen und der spanischen Liga. Und auch an Tipico sind die, glaube ich, zu 60% beteiligt. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was man da alles dann mitmachen könnte. Auch so, dass man vielleicht eben mit diesem Insiderwissen dann sich nachher bei Geboten für den Erwerb von Medienrechten könnte man die Ligen vielleicht gegeneinander ausspielen, um die größtmögliche Rendite zu erzielen. Aber ja, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was sie sonst alles damit machen können. Aber nur für 8% Rendite, das ist das, was öffentlich bekannt ist, machen sie es, glaube ich, nicht.
Chris, für mich zum Verständnis, waren das 8% Rendite oder 8% Anteil an den Erlösen, an den Gewinnen, die DFL macht?
Das ist das, was ich so gelesen habe. Also Mindestrendite ist überall. Manchmal ist es nur von diesen 8% Erlösen und mal ist es die Rendite. Aber wenn du ja 8% auf die 1 Milliarde rechnest, dann ist es ja wieder Rendite.
Wenn die 8% sich auf die eine Milliarde beziehen,
genau, dann ist es Rendite. Wenn sie sich auf die Medienerlöse beziehen, dann ist es eine Summe, die du ja gar nicht greifen kannst, genau, die du gar nicht kennst.
Weil normalerweise die Renditen oder der Anspruch, sag ich mal, den Investor hat im Private Equity Bereich, der ist dick zweistellig normalerweise. Also da kann ich mir, da muss mit Sicherheit noch irgendwas dabei hängen, sozusagen.
Naja, es ist so, wie gesagt, die machen gerade, also es sollen mindestens 2 Milliarden zurückfließen. Das ist ja dann nur das Doppelte.
Ja, gut, und dann ist halt einfach die Frage, in welchem Zeitraum. Also wenn das jetzt komplett auf die 20 Jahre, denkt man, dann wäre die Rendite nicht sehr gut.
Genau.
Aber mindestens, ne? Also das ist ja das, was...
genau, mindestens, genau. So ja. Ist es. Ja. Ja.
Okay. Ja, dann haben wir das. Und dann hatte Anders noch eine zweite Frage.
Und zum Zweiten sind jetzt Türen und Tore geöffnet bis zur Sperrmonorität, sodass auch andere bereits bekannte Investoren dort sich einbringen wollen. Vielen Dank.
Ja, ich denke schon, dass wenn das jetzt so gekommen wäre, es ist ja jetzt nicht so gekommen, wie gesagt, die Frage wurde ja schon vorher vor dem Platzen der ganzen Geschichte eingereicht. Ich glaube ja, wenn da der Bann, wenn das unterschrieben worden wäre, wenn das passiert wäre, dann wäre so ein bisschen, wäre der erste Stein aus der Mauer oder schon der zweite Stein aus der Mauer rausgezogen worden. Und damit wäre das Tor so ein bisschen ein Stück weit offen, einfach, weil wenn dann andere Investoren kommen, ja, könnte man sich da, glaube ich, nicht unbedingt dagegen wehren oder will man sich auch gar nicht damit wehren, weil warum sollte man dem anderen Investor sowas nicht genehmigen, dass man Anteile kaufen kann an den Erlösen? Also ja, Anders, ich denke, das wäre auf alle Fälle der erste Schritt dahin.
Würde ich auch so sehen, weil wenn man sich anschaut, in der Regel gibt es halt einen sogenannten Lead-Investor. Das ist halt der die größten Anteile und auch die größte Mitsprache dann praktisch hat. Aber in der Regel ist es so, dass gerade im Private Equity oder auch im Venture-Bereich halt immer ein ganzes Konsortium, also sprich mehrere Leute noch dazukommen. Das muss nicht alles zum gleichen Zeitpunkt passieren. Das kann auch in Folgerunden sozusagen, Finanzierungsrunden passieren. Aber bin ich auch völlig dabei. Also das wäre dann wahrscheinlich nur der erste Stein gewesen, ja.
Genau, das wäre so eine Art Türöffner dann praktisch dafür. Ja, und dann steht noch die große Frage natürlich über allem, in welche konkreten Projekte soll denn überhaupt das Geld fließen. Also wie gesagt, CVC will 1 Milliarde bereitstellen und die größten Einnahmen aus diesem Deal, also man redet wohl über 600 Millionen Euro, sollen in eine neue Zentralvermarktungsgesellschaft fließen, bei der dann letztendlich alle Fernsehwerbe- und Digitalrechte an der Bundesliga liegen sollen. Also das würde man würde diese ganzen Rechte eben in diese neue Gesellschaft eben verschieben. Und das ist also ein Punkt. Und dann könnte die DFL eben auch einzelne Spielszenen als Videocontent direkt vermarkten, zum Beispiel eben als Schnipsel für Instagram oder als für TikTok und diese ganzen Geschichten. Dann hat die Bundesliga selber ja eine 60-jährige Geschichte ungefähr. Und da soll viel Geld bereitgestellt werden, um eben aus diese Bewegbilder so ein bisschen aufzubereiten und mit KI zu katalogisieren und eben passgenau zusammenzustellen. Ja, und als letztes, das ist eigentlich so der Punkt, den die DFL immer so am meisten nach vorne schiebt, ist, dass ja die internationale Vermarktung damit gestärkt werden soll im Ausland. Und das ist jetzt wieder so eine Geschichte, die der Micha vorhin auch erwähnt hatte, wenn Private Equity Investoren reinkommen, sollen die ja ihr Wissen auch einbringen und ja, da wäre eben dann das Wissen von CVC eben gefordert, was sie eben da schon mit der französischen Liga und der spanischen Liga einfach gesammelt haben. Ja, und dann geht die DFL noch davon aus, dass wohl aktuell 2 Millionen Fans, allerdings konnte ich nicht eruieren, aus welchen Ländern die stammen sollen, die Bundesligaspiele auf illegalen Plattformen schauen wollen. Und auch dagegen will man jetzt verstärkter vorgehen, was ich ganz interessant finde.
Genau, aber die Verteilung der Gelder, ich glaube, das ist ja heute auch schon so, würde dann praktisch nach diesem gewissen Schlüssel erfolgen, weil heute Morgen beispielsweise hatte ich jetzt noch irgendwo gelesen, dass der Herr Watz gesagte, dass vor allem die kleineren Vereine praktisch jetzt in der Benachteiligung sieht, weil die natürlich jetzt über diesen Deal, wenn er denn gekommen wäre, mehr Gelder bekommen hätten, die dann gerade den kleineren Vereinen noch weitergeholfen hätten.
Oder? Ganz genau so ist es, ja. Genau, das ist das, was ich auch so darüber gelesen habe. Ja. Und der Herr Watzke meinte ja auch, dass es ja eigentlich nur 600 bis 800 Fans immer waren, die das jetzt nicht wollten und die eben sich entsprechend lautstark positioniert haben und man jetzt auf die laute Minderheit fokussiert hat. Aber wenn man anderen Umfragen von den Fernsehsendern und so weiter folgen darf und von Zeitungen, dann ist es tatsächlich so, dass wohl der Großteil der Fans diese Öffnung für Investoren schlichtweg ablehnt.
Ja. Ja, also gerade wenn es darum geht, dass dann, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, diese schöne Samstagskonferenz immer weiter auseinandergerissen wird. Ich glaube, da haben die wenigsten Fans wirklich ein Interesse dran, ja.
Genau, so ist es. Und ich habe tatsächlich irgendwo auch gelesen, ob das dann wieder stimmt, dass es dann auch wieder eine Dramatisierung in die andere Richtung ist. Wenn weniger Fußball zu den, zu den normalen Zeiten gezeigt wird, dann gucken auch weniger Kinder Fußball. Und wenn weniger Kinder Fußball gucken, haben weniger Kinder selber Interesse, Fußball zu spielen. Und dadurch wird dann nachher langfristig sogar unsere Nationalmannschaft geschwächt. Ja.
Okay, ja, weit hergeholt, wie du schon sagtest.
Genau.
Okay, prima. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema auch mal abgehandelt. Und dann kommen wir zu den News.
Private Equity News aus den RWB-Dachfonds.
Die erste RWB-News stammt vom 12.02. und hier geht es um einen Exit eines amerikanischen Unternehmens, und zwar die Firma Qton. Eine stabile und effiziente Energieversorgung ist das A und O für eine funktionierende Wirtschaft, besonders in den westlichen Industrieländern. Der Grund: gibt es Engpässe bei der Stromversorgung, steigen in der Regel auch die Preise, und das wirkt sich meist direkt auf die Produktionskosten und damit auch auf die Verbraucherpreise aus. Die Investition in eine gute Infrastruktur und damit auch in eine konstante Energieversorgung lohnt sich also für die gesamte Wirtschaft. Das US-Unternehmen Qton aus Denver ist einer der Spezialisten auf diesem Gebiet, denn der Projektentwickler plant und verantwortet unter anderem den Bau von Kraftwerken zur Energieerzeugung und trägt so zu einer guten und konstanten Versorgung von der Quelle bis zum Abnehmer bei. Auch RWB-Anlegerinnen und Anleger profitieren, denn der Exit des Unternehmens über den Private Equity Manager Ares führt zu einem Rückfluss in Höhe von etwa 800.000 US-Dollar, von dem die RWB-Fonds International 2, 3 und 5 sowie der RWB Special Situations profitieren.
Und nun zur zweiten RWB-Nachricht vom 13. Februar. Der Private Equity Manager Main Capital hat in Timeplan, einen dänischen Anbieter von Zeiterfassungs- und Personalplanungssoftware, investiert. RWB-Fonds profitieren in Zukunft. Aalborg im Jahr 1995. Ein innovatives Startup gründet sich und will eine sogenannte Workforce-Management-Software anbieten. In einer Zeit, in der es mehr Stechuhren als Computer gibt, ist das Unternehmen seiner Zeit weit voraus. Heute, 25 Jahre später, ist Timeplan eines der erfahrensten Unternehmen der Workforce-Management-Branche und bietet mit 45 Mitarbeitern eine der führenden Lösungen für Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung und Personalverwaltung an. Der Clou: Timeplan funktioniert auch international und kann mit seiner Software eine Vielzahl komplexer arbeitsrechtlicher Vorschriften in Bezug auf Tarifverträge erfüllen. Das dänische Unternehmen betreut derzeit mehr als 240 Kunden und wird in 26 Ländern in Europa eingesetzt. Zu den Kunden gehören unter anderem Jysk, IKEA und Bauhaus mit Niederlassungen in ganz Europa. Gemeinsam mit Main Capital will Timeplan nur das Wachstum beschleunigen. Geplant sind unter anderem die Investitionen in neue Features sowie die weitere internationale Expansion. In Zukunft sind auch die Fonds RWB International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie RWB Direct Return 2, 3 und 4 mittelbar über Main Capital an Timeplan beteiligt.
Bei der dritten RWB News geht es um ein Neuinvestment und zwar in die Firma Tweet Planet. Die Meldung stammt vom 19.02. Nur das Beste fürs Tier. Tweet Planet produziert hochwertige Leckerlis für Vierbeiner, die genau auf die Ernährungsbedürfnisse von Hunden und Katzen abgestimmt sind. Mit im Sortiment sind auch die in den USA bekannten Marken Kitty Kitty oder Etta Says. Je Produkt verwendet Tweet Planet nur eine Proteinquelle, also zum Beispiel nur Huhn oder nur Lamm. Diese Besonderheit hat den Vorteil, dass das Futter von den Tieren besser verwertet werden kann. Der Tierfutterproduzent bezieht alle Inhaltsstoffe in den USA und verwendet keine künstlichen Zusatzstoffe. Insbesondere bei Leckerlis ist das immer noch eine Ausnahme. In Zukunft sind auch die RWB-Fonds International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie die RWB Direct Return Fonds 2, 3 und 4 mittelbar über Inverness Graham an Tweet Planet beteiligt.
Die vierte RWB-Nachricht stammt vom 20. Februar. Seit 2016 gehört Assets zum RWB-Portfolio und profitiert seither von der Digitalisierung im Mittelstand. Der Verkauf von Anteilen führt zum Rückfluss in Millionenhöhe. 2016 gründet der Private Equity Manager Hargage Capital das Unternehmen Assets als Reaktion auf die zunehmende Digitalisierung von Geschäftsprozessen in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Seitdem ist Assets erheblich gewachsen und entwickelt sich zu einem der größten technologiegestützten Anbieter von professionellen Beratungs-, Finanz- und Buchhaltungsdienstleistungen weltweit. Heute zählt das Unternehmen über 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 190 Büros. Der Nukleus des Erfolgs ist der allgemeine Trend im Mittelstand, nicht zum Kerngeschäft gehörende Aufgaben an externe Dienstleister auszulagern. Zudem erkannte HG die Möglichkeit, mit Assets einen stark fragmentierten Markt zu konsolidieren. So hat Assets seit der Gründung mehr als 90 lokale Anbieter übernommen. Nun hat HG Capital Unternehmensanteile an Assets veräußert. Daran sind auch RWB-Anlegerinnen und Anleger beteiligt. Denn an die Fonds RWB International 2, 3 und 5 sowie Cost Average fließen insgesamt rund 1,5 Millionen Euro zurück.
In der fünften RWB-News geht es um ein weiteres Neuinvestment, und zwar die Firma AppSpace. Die Meldung stammt vom 23.02. Über den Private Equity Manager Axel KKR sind Anlegerinnen und Anleger verschiedener RWB-Fonds am US-Unternehmen AppSpace beteiligt. AppSpace bietet eine digitale Plattform für das Erlebnis bzw. das Management am Arbeitsplatz. Die Applikation richtet sich an Unternehmen, die ihre Mitarbeiterkommunikation verbessern und die Verwaltung von Büroflächen und weiteren Ressourcen digital regeln wollen. Denn mit der App können Mitarbeiter etwa Schreibtische, Geräte oder auch Firmenfahrzeuge reservieren, Konferenzräume buchen und ebenso deren digitale Beschilderung steuern. Dazu können die Unternehmen Meldungen und News über die App veröffentlichen. AppSpace ist mit nahezu allen gängigen Unternehmenstools kompatibel und hilft daher auch, Software-Silos in Unternehmen aufzubrechen. Mithilfe der Beteiligung durch Axel KKR sollen nun ganz konkrete Weiterentwicklungen in Angriff genommen werden. Zum Beispiel KI-Innovationen. Mithilfe künstlicher Intelligenz sollen Produktivitätsrückgänge und Fluktuationsrisiken erkannt, ebenso aber auch die Auslastung von Büroflächen optimiert werden können. Verbindungen zu Industrie 4.0-Geräten sollen Unternehmen bessere Kenntnisse etwa zur Raumluftqualität oder das Kapazitätsmanagement liefern. Die Integration mit Technologiepartnern wie Microsoft und Google soll optimiert werden. Rund 10 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen bereits AppSpace. Mit den konkreten Plänen dürften es in Zukunft noch mehr werden. Davon profitieren dann auch die mittelbar beteiligten Fonds RWB International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie die RWB Direct Return Fonds 1, 2, 3 und 4 und der RWB Coast Average.
Die sechste RWB-Nachricht stammt vom 26. Februar. MediAssist Healthcare Services erbringt technologiebasierte Dienstleistungen für Versicherer. Über den Gang an die Börse erfolgte nun der Exit für einen RWB-Fonds. Anbieter von Krankenversicherungen müssen gegenüber verschiedenen Anspruchsgruppen aufwendige Kommunikationsrollen einnehmen. Sie sind einerseits natürlich Ansprechpartner für ihre Versicherungsnehmer und gegebenenfalls auch für deren Arbeitgeber. Ebenso stehen sie im ständigen Kontakt mit Ärzten und anderen Gesundheitsdienstleistern, wenn es um die Abrechnung geht oder auch um die Erweiterung des eigenen Krankenhausnetzwerkes. Und schließlich werden für all diese Bereiche in der heutigen Zeit auch noch digitale Lösungen wie Apps oder Softwareprodukte gefordert. Das indische Unternehmen MediAssist Healthcare Services hat mit drei Tochtergesellschaften an all diesen Kommunikationsschwerpunkten Angebote geschaffen. Krankenversicherungen können damit einige ihrer Aufgaben auslagern oder aber mit den technologiebasierten Lösungen deutlich effizienter lösen. Im Januar 2024 ging MediAssist Healthcare Services an die Börse. In diesem Zuge erfolgte auch der Verkauf aus dem RWB-Portfolio. Knapp $500.000 flossen dadurch an den Fonds RWB Infrastructure India 1 zurück.
Venture Capital News aus den MIG-Fonds.
Ja, kommen wir abschließend wie immer zu den News aus dem MIG-Universum, zu den Venture Capital Fonds der MIG. Dort schauen wir immer vor allem auf die News-Seite der MIG, also unter mig-fonds.de/news. Und dort findet man aktuell einen Rückblick des Fondsmanagements und der MIG Capital AG auf das letzte Jahr, das Jahr 2023. Dort wird nochmal vom Management sozusagen die wesentlichen Entwicklungen in den Unternehmen nochmal beleuchtet. Durchaus interessant für die Anleger, hier nochmal vorbeizuschauen. Und es gibt natürlich auch hier und da schon erste News aus diesem Jahr. Hier haben wir wieder das Unternehmen IQM, was ja unter anderem auch im aktuellen 17er-Fonds noch enthalten ist. Dort geht es um die Entwicklung oder die Bewertung praktisch des 20-Qubit-Computers, der jetzt Zahlen geliefert hat, die wirklich überragend sind. Also es gab, soweit ich zumindest weiß, noch keinen Rechner, der mit dieser Leistungskraft diese Zahlen oder diese Werte eines Quantencomputers erreicht hat. Und gerade für Anleger, die dieses Unternehmen besonders interessant finden, lohnt es sich auf jeden Fall, dort nochmal vorbeizuschauen. Weitere News, denke ich mal, werden wir dann mit Sicherheit in der nächsten Ausgabe haben. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat wieder viel Spaß gemacht und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Zum Abschluss unser obligatorischer Sicherheitshinweis. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir möchten dich darauf aufmerksam machen, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb bestimmter Finanzprodukte und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können die Autoren dieses Podcasts nicht einschätzen, inwieweit die im Podcast vorgestellten Private Equity Fonds deinen Anlagezielen, deiner Risikobereitschaft und deiner Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wenn du also alleine auf Basis von Informationen aus diesem Podcast etwaige Anlageentscheidungen triffst, triffst du diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder die Autoren dieses Podcasts noch die Beratungslounge für Verluste haften, die du dadurch erleidest, dass du Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Interviews oder Kommentaren in diesem Podcast getroffen hast. Wenn du ein grundsätzliches Interesse an einer Beratung zu den RWB oder MIG-Fonds hast, empfehlen wir dir einen unverbindlichen Termin mit einem Spezialisten der Beratungslounge.